Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe Hahner Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist und dieser Folge lauschst. Ja, das ist gar keine Selbstverständlichkeit mit 30 Folgen. Freue ich mich sehr drüber. Freue mich auch darüber, dass immer wieder Folgen abgerufen werden und ein Interesse in Hahn für dieses neue Format da ist. Ganz herzlichen Dank. Ja, in dieser Folge spreche ich mit Bettina Lausen. Bettina lebt in Hahn und arbeitet als Autorin, hat unterschiedliche Bücher schon geschrieben, aktuell einen historischen Roman. Darüber habe ich sie auch kennengelernt in der Stadtbücherei, wo sie eine Lesung gehalten hat. Insofern spanne ich euch gar nicht lange auf die Folter, weil wir auch intensiv über ihre Bücher, über ihren Schreibstil, aber auch über die anderen Dinge wie Schreibwerkstätten, Coachings, Lektorat und dergleichen uns unterhalten. Sei einfach dabei, ich wünsche dir viel Vergnügen und kann nur sagen, lest die Bücher von Bettina. Hallo Bettina.
Hallo Frank.
Ja, ich grüße dich. So ein bisschen über Social Media bin ich auf dich aufmerksam geworden, habe dann eine Lesung bei dir gemacht und war so begeistert, dass ich gesagt habe, wir müssen uns auf jeden Fall mal, wenn es möglich ist, mal treffen und hier eine Podcast-Folge machen. Insofern vielen Dank, dass du heute dafür Zeit hast.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ich weiß ja, du bist kommst aus dem Sauerland, auch gebürtig, bist jetzt seit ein paar Jahren hier in Hahn. Wie bist du in Hahn gekommen?
Das lag daran, weil mein Mann einen Job damals in Mülheim bei Essen hatte und er immer so weit gefahren ist. Und dann wollten wir einfach in die Nähe ziehen, irgendwo, wo er es nicht mehr so weit hat, so eine halbe Stunde Fahrt. Und dann habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich ziehe bald wahrscheinlich in die Nähe, dann können wir bald zusammenfahren. Da habe ich noch in Iserlohn gearbeitet. Und dann sagte der zu mir, ja, wir wollen unser Haus verkaufen. Ach, habe ich gesagt, dann erzähl mal. Ja, und so ist es dann gekommen. Wir haben uns das Haus angeguckt und wir haben das Haus gekauft. Und so sind wir in Hahn gelandet. Das war dann eher Zufall oder Fügung, wie man es sehen möchte. Es hätte auch eine andere Stadt in der Umgebung werden können. Und jetzt sind wir froh, dass wir hier gelandet sind.
Schön. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier auch wohl. Es ist natürlich nicht ganz so schön von der Landschaft her wie Sauerland. Also ich komme ja gebürtig aus der Nähe von Attendorn tatsächlich. Also meine Wurzeln liegen auch im Sauerland.
Ja, das ist ja interessant.
Da kenne ich die Gegend so ein bisschen. Hast du denn so einen Lieblingsort hier in unserer Gartenstadt, wo du gerne bist?
Also ich gehe unheimlich gerne spazieren und wir wohnen in der Nähe vom Bahnhof und dann geht es immer oft so Richtung Hildener Wald. Da verlasse ich dann Hahn oft und da Richtung Ittertal. Also das so spazieren gehen, die Sonne genießen, das ist so meins.
Jetzt hast du als Autorin verschiedene Themenbereiche, an denen wir auch gleich vorbeikommen. Und auch verschiedene Genres. Also du schreibst historische Romane, hast auch Krimis geschrieben und Thriller. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es angefangen. Die Erinnerung riecht nach gelben Kamelien. Das ist das Buch, was ich auf deiner Lesung gekauft habe. Ja. Mit einer sehr schönen Widmung für Frank. Viel Freude beim Lesen. Bettina Lausen, ich habe auch schon angefangen. Und ich war ganz begeistert, weil dieser Roman beginnt in Hahn.
Genau.
Und spielt dann letztendlich, glaube ich, federführend dann in Düsseldorf. Ne? So habe ich es zumindest mal gedacht. Also wobei er ja dann eben historisch in die Kriegsgeschichte reingeht oder Zweiter Weltkrieg so die Ecke dann spielt. Aber die Familie wohnt in Hahn und arbeitet in Düsseldorf. Und da dachte ich auch so, guck mal, das ist ja auch ganz interessant. War wahrscheinlich Absicht, ne, dass sie in Hahn anfängt, die Geschichte.
Ja, genau. Ich dachte, ich nehme meine Heimatstadt und lasse da die Geschichte beginnen.
Ist das für dich dann einfacher, wenn du auch so die Gegend kennst, so über die du so schreibst? Weil ich habe natürlich ein Buch ganz gelesen, und zwar die Legende der Reliquie, dein aktuelles Buch. Das spielt ja an sehr vielen Schauplätzen, Augsburg, Würzburg und dergleichen und der so fort. Also an ganz vielen Plätzen. Ist es für dich leichter, wenn du weißt, wie es da aussieht, wie es da riecht, um so einen Roman zu schreiben und dich da reinzuversetzen? Oder wie gehst du da so vor?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich Szenen habe, die sehr lang sind oder wenn ein Großteil der Handlung an einem Ort spielt, dann bin ich auch immer vor Ort. Bei dem Roman Die Legende der Reliquie war ich sowohl in Konstanz als auch in Augsburg, weil da große Teile spielen und man erfährt dann immer Details, die man sonst nicht erfahren würde. Zum Beispiel in Augsburg fand ich das total faszinierend, dass es so ganz steil bergauf geht, bis man dann im Stadtzentrum ist. Das hätte ich nie erfahren, wenn ich da nicht vor Ort gewesen wäre. Mhm. Und ich liebe auch Stadtführungen. Mhm. Und die Stadtführer müssen bei mir immer mit seltsamen Fragen rechnen. Mhm. Aber dabei erfahre ich immer Dinge, die ich sonst nicht erfahren würde.
Ja, was sind das so für Fragen? Nach Personen dann oder nach Anekdoten, die sich um ein bestimmtes Gebäude oder eine bestimmte Straße handeln? Oder warum die Straße dann so heißt? Oder was sind das so für Fragen, die du dann stellst?
Ja, hauptsächlich stelle ich dann Fragen zum Beispiel wie, gab es dieses Gebäude schon Anfang des 14. Jahrhunderts? Oder wie sah es hier aus? Also mich interessiert ja immer, wie sah die Stadt aus zu dem Zeitpunkt, wo mein Roman spielt. Und einem vorigen Roman, Die Reformatorin von Köln, da spielt das auch in Wittenberg und dann war ich auch in Wittenberg und da gab es so ein ganz tolles Rathaus und das wurde irgendwie ein paar Jahre später gebaut, nach meiner Handlung. Tja, da hatte ich dann einfach Pech gehabt, ne? Sowas zum Beispiel. Oder ja, also immer habe ich dann Fragen, wie es dann halt zu der Zeit dann war.
Ja. Ist das so dein eigener Anspruch, dass man da möglichst nah an die Realität auch in so einem fiktiven Roman kommt? Oder wird das erwartet vom Verlag her oder von der Leserschaft? Oder könntest du dich auch theoretisch frei fühlen? Also du könntest ja dieses Haus, was dann ein paar Jahre später entstanden ist, durchaus dann auch in den Roman spielen lassen, wenn du sagst, hey, ist halt eine ausgedachte Geschichte und eine ausgedachte Handlung und letztendlich sind die Plätze und die Ortschaften nur so ein bisschen ja Hintergrundmaterial, aber sind jetzt nicht wirklich akribisch durchrecherchiert. Ist das wichtig heutzutage oder ist dir das wichtig oder warum machst du das so?
Mir ist das wichtig.
Okay.
Mir ist das wichtig, so einen gut recherchierten Hintergrund zu haben und dann fühle ich mich sicher und kann dann meine fiktive Geschichte da reinsetzen. Das machen aber Autoren ganz unterschiedlich. Also es gibt Autoren, die relativ wenig recherchieren und viel mit Fiktion füllen. Und es gibt Autoren, die sehr akribisch recherchieren und dazu gehöre ich.
Ja. Und wie muss man sich die Recherche so vorstellen? Also klar, vor Ort Recherche hast du gerade geschildert. Mhm. Verbindest du mit einem schönen Wochenendtrip oder mit einer Urlaubswoche. Deine Familie ist dann im Zoo und du bist dann bei der Stadtführung.
Ja.
Oder geht da auch viel übers Internet heutzutage, dass man da auch viel recherchieren kann? Ne?
Alles eigentlich. Also für den aktuellen Roman, die Legende der Reliquie, war ich sowohl vor Ort und habe recherchiert. Dann war ich in Bibliotheken hier, die Universitäts- und Landesbibliothek in Düsseldorf, die hat auch immer einen super Fundus. Da bin ich dann Stammgast und hole mir Lektüre. Ich kaufe mir Bücher, dann gucke ich Filme, die in der Zeit spielen, um einfach in diese Zeit einzutauchen. Ich sehe mir Dokumentationen an. Ich recherchiere natürlich auch viel im Internet und das zusammen gibt dann so einen Mix, dass ich dann wirklich in diese Zeit eintauchen kann.
Also faszinierend an dem Buch fand ich jetzt persönlich erstmal das Thema, ne, Reliquienhandel. Also sagte mir jetzt vorher auch nicht so viel. Man wusste, das gibt's, aber sag ich mal, nicht so in der Form, dass es tatsächlich ja so ein ausgeprägter Handel da durchaus war. Also das fand ich gut. Dann gab es unglaublich ausgeprägte Figuren, sehr detailreich geschildert. Vor allem natürlich die leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen Leopold und Alet. Ja, und natürlich auch dem fiesen Charakter oder so einige fiese Personen, die da auftauchen. Wie kommst du denn so auf die fiesen Charaktere? Ich habe dich jetzt auch mal persönlich kennengelernt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber trotz allem waren die ja auch sehr anschaulich geschildert, wo man dachte, na, das ist wirklich ein fiesen Möb. Ja, wie kommst du auf solche Typen? Also ich meine, das denkst du dir ja tatsächlich nur aus, aber muss man da in der Stimmung sein, um so eine Figur zu erfinden? Oder wie ist das? Wie kommst du da drauf?
Also zu einer guten Geschichte gehört natürlich auch immer ein Antagonisten, der ja den Zielen der Hauptfigur entgegensteht. Mhm. Und ja, das müssen auch einfach Persönlichkeiten sein, dass man mit denen mitfiebern kann. Und es ist so, dass jede Hauptfigur auch ja schlechte Charaktereigenschaften haben sollte und auch jeder Bösewicht auch manchmal so eine kleine gute Charaktereigenschaft. Ich hoffe, das kriege ich auch immer hin, dass man dann denkt oder vielleicht auch weiß, warum ist er so, wie er im Moment ist. Und ja, das hat auch so seinen Reiz, damit zu spielen und auch die Szenen zu schreiben. Das ist natürlich dann so ein ganz anderer Gegenpol zu der liebenswürdigen Hauptfigur. Ich habe auch meine Testleserin, die immer meine Bücher vorab liest, ja. Die hat mir damals gesagt, bei meinem ersten historischen Roman, Die Reformatorin von Köln, jetzt komme ich schon wieder drauf, ja. Da gibt es auch so einen Bösewicht. Sind die Perspektiven genauso. Also wir haben eine weibliche und eine männliche Perspektive, wo so eine Liebesbeziehung entsteht und ein Bösewicht, der Bruder der Hauptfigur ist. Und meine Testleserin sagte, ja, den liebe ich einfach. Der ist so hinterhältig und das ist meine liebste Figur in dem Roman. Und da dachte ich, ah, okay, interessant. Eigentlich sollte ja die liebenswürdige Frau eigentlich die Lieblingsfigur sein. Aber da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich das ja auch ganz gut, so den Bösewicht gut zu beschreiben.
Absolut. Und ich glaube, das ist ja auch das Salz in der Suppe. Man möchte auch so ein bisschen mitfiebern. Ne? Also ich sag mal, das wäre ja keine gute Geschichte. Alet und Leopold heiraten, kriegen Kinder und alles geht so seinen Gang. Ne? Das war ja natürlich dieses Mitfiebern. Kriegen die sich noch total weit weg, Kontakt abgebrochen, dann sehen sich wieder, Holland in Not, der Böse kommt wieder um die Ecke. Es war natürlich, sag ich mal, schon so dieses Auf und Ab, was die Geschichte dann letztendlich natürlich auch unglaublich lesenswert gemacht hat und auch spannend gemacht hat. Also mir hat es gut gefallen, obwohl ich ja gehört habe, da kommen wir gleich nochmal drauf, da geht es ja um das klassische Thema der Frauenliteratur, wusste ich gar nicht, dass es sowas noch gibt, aber da kommen wir auch gleich, da habe ich noch ein paar Fragen. Aber mir als Mann hat es eben auch gut gefallen. Ich habe aber auch so ein Faible für diese Mittelalter-Geschichten. Ne? Also das hat mir schon immer gut gefallen. Ne? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist so dieses Thema historische Romane eigentlich auch das, was dir auch sehr viel Spaß macht, vielleicht auch am meisten Spaß macht, könntest du ja vielleicht nochmal gerade sagen, weil du hast jetzt schon diese Reformatorin ja schon zweimal genannt. Ich glaube, das war dein erster historischer Roman.
Ja, genau.
Und dieses Zeitalter der Reformation, auch mit dem Kirchenstreit und diesen ganzen Auseinandersetzungen, das ist ja auch ein Thema, was dich ja, glaube ich, auch so fasziniert und ja, wo du auch ein großes Interesse hast, ne?
Ja, genau. Deswegen sind da drei Romane erschienen. Jetzt zwischendrin hatte ich ja noch einen, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, in die neuere Geschichte zu wechseln und da auch noch Romane zu schreiben. Und es wird auch demnächst noch einer erscheinen, der ja in den 50er Jahren spielt. Also da Hauptsache es ist historisch und ich kann das irgendwie die Historie mit Leben füttern. Ja.
Ist das dann so ein bisschen Rockabilly oder wie muss man sich das dann so vorstellen, so 50er Jahre? Denke ich immer so, ne? Große Schlitten, tolle oder kam das später? 50er Jahre war das da auch schon, glaube ich, ne? Oder?
Also tolle Schlitten gab es da schon, ja. Mhm. Aber über den Roman
darfst du noch nicht sagen.
Möchte ich im Moment noch nicht so viel sagen. Erzähle ich dann, wenn es soweit ist, okay. Wenn das Ding fest ist. Ja.
Wie viele Bücher hast du denn jetzt veröffentlicht?
6 sind es jetzt.
Ja. Ah, cool. Ja, auch mal unter Pseudonym habe ich gelesen, ne?
Genau. Ja.
Das hast du mir dann auch erklärt, weil ich es nicht verstanden hatte. Da hast du gesagt, ein Pseudonym wendet man eigentlich mal dann an, wenn man einen Genrewechsel hat, ne?
Ja, genau, unter anderem.
Unter anderem. Und in welches Genre bist du mit deinem Pseudonym? Weiß nicht Greta Thunberg, aber so ähnlich, ne? Wie hieß das nochmal?
Tina Lundgren.
Tina Lundgren.
Genau.
Worum ging es denn da?
Das ist ein Thriller und da geht's um einen Mann, der neben einer Leiche aufwacht. Sein One-Night-Stand. Und er hat ja panische Angst vor engen Räumen und panische Angst vor dem Gefängnis und flieht in den Wald. Und da kann man dann seine Reise ja nachvollziehen und auch so ein bisschen seine Gedankengänge, wie ist es überhaupt zu dieser Tat gekommen. Er hat nämlich sein Gedächtnis verloren.
Ah, okay.
Und auf der anderen Seite hat man dann noch die Perspektive der Kommissarin, die ihn übrigens kennt.
Aha, das klingt spannend. Das muss ich dann auch nochmal lesen. Wenn man jetzt ein Buch von dir kaufen möchte, das ist ja, sag ich mal, über einen Verlag sozusagen erschienen und das kann man dann überall kaufen, wo es Bücher gibt wahrscheinlich, ne?
Genau.
Okay.
Aber für die Hana unterstützt doch unsere Hana Bücherstube hier.
Ja, klar. Also natürlich die Bücherstube und überall, wo es hier noch so Bücher gibt in Hana. Wir wollen ja keine Werbung machen. Also ich sage ja nur, wir machen nur Werbung für dich.
Wo kann man denn noch Bücher kaufen hier in Hahn?
Wir haben ein paar Bücherschränke, da kann man auch mal stöbern. Vielleicht findet man da was. Und es gibt was ganz Interessantes, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe Bücher freigelassen. Kennst du das?
Ja, habe ich schon mal gelesen.
Da kann man sein Buch registrieren und dann kann man da so einen Aufkleber reinmachen mit so einem QR-Code. Und dann lässt man das in der Bahn liegen oder wo auch immer. Und der es findet, der kann das dann einscannen. Dann kannst du so die Reise des Buchs nachvollziehen. Und dann können die was dazu schreiben. Oder man kann auch gezielt auf ein Buch sozusagen auf Jagd gehen, weil man kann eben sagen, das Buch möchte ich gerne mal lesen. Und dann kann man gerade gucken, wo das ist. Und dann setzt man sich schnell in die Bahn und guckt noch, ob es dann da ist oder so. Das hat man auch hier in Hahn, als wir noch, da war unten, wo der Woolworths ist, war früher ein Strauß. Und da gab es eine alte Telefonzelle. Das war zum Beispiel immer so ein Hort von diesen freigelassenen Büchern.
Ich habe das im Hotel in Leipzig gesehen. Ich war ja am Wochenende auf der Leipziger Buchmesse und da habe ich diese freigelassenen Bücher gesehen.
Ja, ist echt spannend. Ja. Also ich habe es dann auch mal probiert, aber gefühlt war dann Hahn ein bisschen klein. Also mein Buch ist nie weit gewandert. Oder es wurde dann nie registriert oder wurde dann nie sozusagen offiziell gefunden. Ne? Nee, aber wenn du so schreibst, ich habe ja gesagt, Leopold, Alet, du hast auf der Lesung auch so ein bisschen erzählt, wie du so auf die Namen kommst, dass das eben auch, sagen wir mal, dann so ein mittelalterliches Namenverzeichnis ist, wo du dich dann auch mal inspirieren lässt oder wo du auch dann zugreifst, so ein Name. Aber jetzt müssen ja diese Namen und diese Orte auch irgendwie mit Leben gefüllt werden. Ne? Und wie kommst du so auf die Charaktere? Wie ist so dieses Vorgehen? Also hast du ein weißes Blatt Papier und sagst so, heute denke ich mir die Alet aus und morgen denke ich mir den Georg aus? Oder wie machst du das? Wie füllst du diese Personen tatsächlich mit ihren Charaktereigenschaften?
Ich habe eine Datei auf meinem Computer, eine Tabelle, und da trage ich ganz viele Dinge ein. Angefangen vom Namen, bei Familie, Dinge, die sie gerne tun, die sie mögen, Charaktereigenschaften. Und diese Tabelle ist so in der Rohfassung vielleicht 4 Seiten lang. Und wenn ich die mit Leben fülle, ist die manchmal 20 Seiten lang. Und dann kann ich noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, es ist so, dass ich, wenn ich selber lese, ich lese ja auch viel, meine Figuren niemals ein Gesicht haben. Das ist ganz seltsam. Ich habe mal mit anderen Autorinnen und Leserinnen gesprochen und es gibt Leute, bei denen das ähnlich ist und es gibt Leute, bei denen, da haben die Figuren immer ein Gesicht. So, wenn man jetzt schreibt, ist das ja natürlich schwierig, wenn die Figuren kein Gesicht haben, weil man ja auch manchmal auch das Gesicht beschreibt. Also suche ich mir im Internet Fotos raus. Manchmal ziemlich lange, weil ich schon eine grobe Vorstellung von meiner Figur habe. Und dann muss ich das exakte Foto finden, was dann zu meiner Figur passt. Und dann packe ich das in meine Datei rein. Und dann hat meine Figur ein Gesicht. Und erst dann.
Ist ja so ein bisschen wie beim Bundeskriminalamt oder sowas, ne? Mit so einer Verbrecherkartei.
Ja. Aber es ist, ja, ich brauche eben auch so ein Foto zu meiner, ja, zu meiner Figur.
Ja. Und das ist dann der Prozess. Und dann, sag ich mal, hast du diese Charaktereigenschaften und so den ganzen Hintergrund dieser Figur in dieser Excel-Tabelle. Das klingt jetzt echt, ja, ein bisschen, ja, sehr nüchtern. Ja. Also hast du in dieser Excel-Tabelle drin. So, und dann fängt es aber bei dir so im Kopf dann zu entstehen und dann weißt du, okay, so soll der Mensch sein und dann lässt er sich auch, sagen wir mal, gut in diese Geschichte mit einbinden, ne? Und wie er spricht oder wie sie spricht oder was sie dann da, wie sie interagiert. Also das fällt dir dann, wenn das Grundgerüst dann so steht, wahrscheinlich dann sehr leicht, ne?
Ja, genau. Es ist auch einfach wichtig, dass ich viel über die Figur weiß. Ich weiß auch ganz viele unnütze Dinge über eine Figur. Also zum Beispiel, ganz wichtig ist auch, was hat sie unter ihrem Bett versteckt? Also so Geheimnisse. Aha. Ne? Aha. Oder was trägt sie beim Schlafen? Trägt sie einen Schlafanzug oder ein Nachthemd? Bei historischen Figuren ist das natürlich so eine Sache. Aber einfach ganz viele Dinge, und ganz viele Dinge kommen auch im Roman nicht vor. Aber es ist einfach wichtig, um dieses Gefühl für diese Figur zu haben.
Ja.
Und wenn, man kann sich das auch einfach vorstellen, wenn ich jetzt eine Figur habe, die steht vor einer Treppe und die will diese Treppe hochgehen. Wenn die eine ziemliche Körperfülle hat, dann wird, ja, die vielleicht die Treppe hochstampfen oder sich hieven oder schnaufen. Wenn ich jetzt einen Sportler habe, der springt die Treppe hoch. Und jetzt stellen wir uns vor, ich habe eine Frau mit einem Rollator davor. Ja, was wird die wohl tun? Also allein diese körperliche Konstitution macht schon ganz viel aus in der Bewegung. Und das bringt man natürlich automatisch in den Text mit rein, ohne dass ich jetzt sagen würde, die Figur ist eine Sportlerin oder es ist eine alte Frau mit Rollator. Also einfach so mal zur Veranschaulichung. Je mehr ich über meine Figur weiß, desto lebendiger wird sie im Text.
Und das habe ich gemerkt, ne? Also das war offensichtlich, ne? Es waren Figuren mit Tiefgang, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und also ich konnte sie mir immer jederzeit extrem gut vorstellen, auch mit Gesicht und allem Pipapo, was dazu
gehört. Das ist schön.
Und das brauche ich zum Beispiel, ne? Also wenn ich da nicht so eintauchen kann, ich bin ein schlechter Leser, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also wenn ich da so ein Buch habe und das hat dann irgendwie hier die Kamelien, die haben jetzt über 400 Seiten, da denke ich so, boah, das ist für mich erstmal ein Angang, ne? So. Mhm. Also der Anfang war jetzt geschafft, aha, da war es schon interessant, Düsseldorf finde ich auch eine coole Stadt, da habe ich gedacht, okay, da liest du weiter, ne? Mhm. Aber so manchmal quäle ich mich auch so durch die Bücher oder ich schlafe dabei ein oder ich lege es mal 3 Wochen wieder weg. Meine Frau hat da auch kein Verständnis für. Aber ich bin, also um mich so zu packen, muss das einfach eben eine spannende Geschichte sein und die Figuren müssen vor allem überzeugen. Ne? Wenn die so Larifari dahingewurschtelt sind, dann packt's mich halt nicht. Ne? Mhm. Und insofern, ich kann mir jetzt sogar die Excel-Tabelle tatsächlich vorstellen, ja, wo du es so geschildert hast.
Ja.
Nee, also ganz, ganz toll. Ist auch ein eher mal ungewöhnlicher Vorgang, glaube ich, ne, dass man es so angeht, so in der Tiefe. Oder ist das üblich? Ist das so eine unter Autoren so eine gängige Vorgehensweise?
Ja, jeder hat so seine Methoden, sage ich mal.
Ja.
Ich bin ja, sage ich mal, sehr strukturiert. Ich habe ja auch mal bei der Bank gearbeitet. Ja. Da kommt das vielleicht auch noch her.
Ja, kenne ich.
Es kann natürlich sein, dass ich auch manchmal nicht weiterkomme mit den Figuren und dann noch irgendwie eine andere Methode mal brauche. Was auch sehr gut funktioniert, sind Interviews mit den eigenen Autoren, ach nein, mit den eigenen Figuren zu führen. Also wenn ich nicht weiterkomme, dann setze ich mich manchmal hin, nehme einen Block und interviewe meine Figur. Und da kommt dann manchmal noch was ganz anderes raus, als in der Tabelle, die ich vorher ausgefüllt habe.
Das ist ja nochmal so ein anderer kreativer Input dann quasi, ne?
Genau.
Und wenn es dann so ans Schreiben geht, habe ich 2 Fragen. A, wo schreibst du? Also ich stelle mir das immer so vor, entweder mit einem Blatt Papier und einem Kuli oder einem Tintenschreiber oder halt am Computer direkt. Also eher Frage 1 wäre das. Und 2. Frage, die stelle ich gleich, die habe ich nicht gerade vergessen.
Alles klar. Also ich schreibe ganz unterschiedlich und an ganz unterschiedlichen Orten. Ich habe keinen festen Arbeitsplatz zu Hause. Wenn ich an meinem Laptop sitze und schreibe ich entweder draußen auf der Terrasse oder auf der Couch oder am Esstisch oder wo ich gerade bin. Ich habe aber auch immer ein Notizbuch, was ich voll schreibe. Und ich muss sagen, wenn ich mit der Hand schreibe, dann fluppt es besser als am PC. Also es ist manchmal so, dass ich abends vor dem Laptop sitze und wenn ich in einer Schreibphase bin, dann habe ich immer so mein Tagesziel, weiß ich nicht, 3000 Zeichen oder so. Sondern sitze ich da und ich quäl mich durch, bis ich diese 3000 Zeichen habe. Und dann mache ich den Laptop zu und gehe ins Bett und dann habe ich mein Notizbuch da und dann geht's los. Und schreibe ich 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 und schreibe 10, 11 Seiten voll und denke mir, ja, das kann ich morgen in den PC übertragen und dann bin ich mit meinem Tagesziel schon durch. Oder aber ich gehe spazieren und spreche meine Szenen in mein Handy ein. Dann habe ich da ein Programm, das macht aus der gesprochenen Sprache einen Text. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann kopiere ich mir den Text in meine Datei, überarbeite das nochmal. Manchmal hat er dann was falsch verstanden oder ein falsches Wort. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich mich daran erinnern kann. Und da schaffe ich auch sehr viel. Das ist auch, diese Bewegung unterstützt irgendwie den kreativen Prozess auch ungemein.
Okay. Und das heißt, du gehst spazieren, dann fällt dir plötzlich was ein und du sagst, oder sagst du, mir muss jetzt was einfallen, ich gehe jetzt mal spazieren.
Ich lese mir zu Hause die letzte Szene nochmal durch oder wo ich war oder ich kopiere mir das ins Handy und lese mir quasi die letzten, weiß ich nicht, 10 Sätze nochmal durch und dann mache ich weiter.
Okay.
Das ist jetzt nicht so, ich gucke jetzt mal, ob eine Idee kommt, dann kommt die Idee. Wenn ich im Schreibprozess drin bin, schreibe ich jeden Tag. Und wenn es nur 3 Sätze sind, dann erspare ich mir einfach dieses lange wieder reinfinden und lange lesen. Sagte eine Freundin von mir, ich schreibe immer einmal die Woche und ich muss immer die letzten 2 Kapitel lesen, um da überhaupt reinzukommen. Und das klaut mir so viel Zeit und zum Schreiben komme ich dann gar nicht mehr. Deswegen ist es wichtig für mich, dass ich jeden Tag schreibe und wenn es nur ein bisschen ist.
Und ist die Geschichte dann so, wie du sie aufschreibst, auch so in der Chronologie, so wie es hinter im Buch drin steht? Oder schreibst du so Kapitel für Kapitel, wenn du sagst, ich habe jetzt Bock auf den Bösewicht oder auf das Ende des Bösewichts? Ja, Chronologie, ist das für dich ein Thema, so chronologisch dann runterzuschreiben oder schreibt man wirklich kapitelweise?
Ich schreibe chronologisch, ja. Das machen andere Autoren anders. Ich habe meine Chronologie. Dann habe ich alles hintereinander. Also ich würde das Ende nicht schreiben, bevor ich den Mittelteil nicht geschrieben habe, weil ich wüsste ja gar nicht, was passiert alles. Also.
Aber du weißt, wie es ausgeht, wenn du schon das Buch anfängst. Oder ist das auch so eine Reise? Nee, du weißt, wie es ausgeht, ne? Naja.
Ich weiß, wie es ausgeht. Bei meinem ersten Roman habe ich wirklich jede Szene durchgeplant. Das war auch ein Krimi, da ist es noch ein bisschen anders.
Ja.
Mittlerweile schreibe ich ein Exposé, so nennt man das. Da ist dann die Handlung drin. Das ist so 2 bis 5 Seiten maximal. Das ist alles, was existiert. Das ist dann von Anfang bis Ende so der Hauptkonflikt, die Hauptcharaktere. Und dann lasse ich mich aber beim Schreiben treiben. Ich muss natürlich immer gucken, dass ich irgendwie meinen roten Faden habe und wieder dahin komme, wo die Story, die ich mir vorher ausgedacht habe, dass ich da wieder hinkomme. Aber da lasse ich mir mittlerweile recht viel Freiraum.
Okay. Und wie lange schreibst du dann an so einem Roman? Gibt es da eine Faustformel?
Ja. Also die Legende der Reliquie, die habe ich in 2 Monaten geschrieben. Aber da war natürlich viel Vorarbeit.
Ah ja, klar.
Ne? Und 2 Monate.
Also reine Schreibarbeit, ne? Also
reine
Schreibarbeit. Nicht die Recherche, ne?
Ja. Wobei 2 Monate echt heftig war und den Roman habe ich tatsächlich damals im Lockdown geschrieben, wo keine anderen Kontakte da waren, außer dass ich meine Kinder bespaßen musste. Aber wo ich mich dann tatsächlich komplett aufs Schreiben konzentrieren konnte.
Und ich habe ja eingangs gesagt, ich habe dich ja auf einer Lesung auch erleben dürfen, hier in der Stadtbücherei in Hahn. Und was mich da positiv auch überrascht hat, war so diese Lebendigkeit, ne? Also du hattest ja auch sozusagen das passende Outfit an. Du hast selber diese Reliquien da so gebastelt und jedem, sag ich mal so, in der mittelalterlichen Sprache auch sozusagen angedient, so ja. Der da gerade reinkam. Und das war eigentlich schön, dass das so einen Rahmen von dir so bekam. Und ich finde auch, du hast auch, weil ich jetzt also das Buch kenne, du hast auch wirklich sehr viele so Schlüsselstellen auch vorgelesen, an denen man dann auch vorbeikam, um das Buch auch zu verstehen, ohne zu spoilern. Also es war trotzdem spannend. Also es war ja jetzt nicht so, dass man da sagt, Mensch, okay, irgendwie brauche ich mir das Buch nicht mehr kaufen. Irgendwie hatte die Bettina schon alles erzählt. Wenn du so Lesungen machst, ne, wer kommt da so zu dir? Oder gibt es eine Zielgruppe, die du ansprechen möchtest? Klar, natürlich welche, die wahrscheinlich ein Buch kaufen und sich dafür interessieren. Aber gibt es da so eine Fanbase oder wir hatten ja auch über Frauenliteratur schon so ein bisschen mal angerissen. Kommen da mehr so Frauen, die sich dann dafür interessieren? Oder wie muss man sich das so vorstellen? Kann man das überhaupt sagen?
Also zu den Lesungen tatsächlich kommen sowohl Frauen als auch Männer. Auch bei der Lesung in Düsseldorf. Wobei ich tendenziell sagen würde, dass etwas mehr Frauen kommen. Und die Leserschaft für historische Romane sind auch tendenziell eher Frauen, aber generell lesen Frauen mehr als Männer.
Ja, wie bei uns zu Hause.
Ja. Und deswegen ist es auch eine Genre-Konvention, so wie man das so schön nennt, dass in historischen Romanen auch eine Liebesgeschichte drin vorkommen sollte oder ein zentraler Punkt sein sollte.
Ja, darf man sich das, also müssen die sich am Ende immer dann kriegen? Ist das dann auch so ein typisches Thema oder dürfen die, wobei das wäre ja schon dann fast eine Tragödie, ne, wenn sie sich nicht kriegen. Da wäre ja irgendwie so bei Shakespeare schon unterwegs oder so, ne, wenn die sich am Ende des Tages alle umbringen oder so.
Ich sag mal so, bei Liebesgeschichten, also ziemlich oft kriegen die sich schon.
Ja.
Das ist es. Es ist, glaube ich, nur ein geringer Teil, wo die sich dann nicht kriegen.
Will man ja eigentlich auch als Leser. Ich meine, man fiebert ja die ganze Zeit mit. Am Ende, wenn die sich dann nicht kriegen, feuerst du das Buch in die Ecke und sagst, was man das für ein Mist.
Ja, genau.
Und man möchte ja auch, dass sie sich kriegen. Happy End, ne? Sagt man ja nicht umsonst dazu. Ne?
Ja. Beispiel Krimi. Also in der Krimi-Literatur haben wir tatsächlich eine Aufklärungsquote von 100%. Da kann sich die Kriminalpolizei mal eine Scheibe von abschneiden. Ne?
Das stimmt. Wobei, das ist auch ein guter Punkt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese ein Buch, also ich, 600 Seiten oder sowas und am Ende offen,
beim
ich würde nie wieder ein Buch von dem holen oder von dir. Ne?
Ja, genau.
Das muss ja aufgeklärt werden, sonst schläfst du ja schlecht.
Ja. Ne? Und so ähnlich ist es bei Liebesgeschichten auch so.
Sind das denn tatsächlich so ein bisschen Klischees? Sind das nicht auch Klischees, die da so ein bisschen immer noch kommen? Die zarte Frau, der starke Mann, der Beschützer oder weicht sich das auch so ein bisschen auf? Es gibt ja tatsächlich, du hast ja diese Vereinigung deutschsprachiger Liebesromanautoren und Autorinnen, kurz Delia mal gesagt. Da habe ich tatsächlich mir auch mal auf der Homepage, habe ich mal mich so ein bisschen da eingelesen. Also da gibt es ja ganz viele Autorinnen und Autoren, die da sozusagen unter diesem Vereinsdach oder sowas da auch aktiv sind. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, was die so machen für die Autorinnen und Autoren oder warum es das überhaupt gibt. Wofür braucht man da so eine Vereinigung deutschsprachiger Liebesromanautorinnen? Aber eben auch das Thema Frauenunterhaltung. Ist das überhaupt noch zeitgemäß, so heutzutage im Zuge der Gleichberechtigung, im Zuge auch von gleichgeschlechtlicher Liebe? Oder ist das immer noch Mann-Frau? Der Klassiker.
Ja, also es weicht langsam in der Literatur auch so ein bisschen auf, aber wir haben auch noch ganz viele Klischees und das sind auch Klischees, die die Leser erwarten tatsächlich. Hm. Auch in den Liebesgeschichten, wenn Autorinnen mal eine etwas andere Liebesgeschichte schreiben wollen, werden sie ganz oft von den Verlagen abgewiesen und die dann sagen, das machen wir nicht.
Okay, aber ist halt auch die Nachfrage immer noch nach dem Klischee gegeben. Ja. Ne? Und ist das diese Vereinigung, Delia, ist das genau das, was die so haben wollen? Oder was muss man da machen, um da reinzukommen? Oder warum gibt's das überhaupt?
Ja, also der Gründungszweck war damals vor 20 Jahren
ja.
den Liebesroman so ein bisschen aus dieser komischen Ecke rauszuholen, sondern auch ja, eine Anerkennung zu geben, dass Liebesroman nicht nur ein Groschenroman ist, sondern dass das auch hochwertige Unterhaltungsliteratur ist. Und wenn man sich anguckt, welche namhafte Autoren und Autorinnen bei Delia sind, dann weiß man auch, was dahinter steckt. Und warum ich da drin bin, ist einfach, weil ich mich mit anderen Autorinnen vernetzen möchte und das ganz wichtig ist. Und wir haben alle 3 Wochen Zoom-Stammtische und unterhalten uns über verschiedene Themen.
So, okay.
Als Autorin sitzt man ja alleine an seinem Schreibtisch und hat sehr wenig Austausch, hat keine Mitarbeiter,
ja.
mit denen man sich unterhalten kann. Also es ist wichtig, dass man sich mit anderen vernetzt, um mal so einen Austausch zu haben. Oder
ja.
wir haben eine interne Facebook-Gruppe, wo wir uns unterhalten und da kann jemand reinschreiben, ich habe das und das Problem, kann mir jemand helfen? Sowas zum Beispiel.
Okay.
Und Delia schreibt jedes Jahr einen Literaturpreis aus, und zwar für den besten deutschen Liebesroman und für den besten deutschen Roman in der Kategorie Junge Liebe. Das sind quasi Jugendbücher. Und da war ich letztes Jahr mit in der Jury und durfte mitlesen. Und das war auch eine ganz spannende Aufgabe. Und jetzt auf der Leipziger Buchmesse war die Preisverleihung und ich kann ja bestimmt einmal die Siegertitel nennen.
Sehr gerne.
Das war Ursi Breidenbach mit Sterne über Korsika für den besten deutschen Liebesroman. Und Antje Babenda-Erde im Schatten des Fuchsmondes für den Preis Junge Liebe. Ja.
Okay, und zu diesen Siegern hast du im Prinzip mit beigetragen, weil du Jurymitglied warst, ne?
Genau, aber nur bei der Erwachsenenjury.
Also,
da habe ich dann mitgelesen und da waren wir 5 Jurymitglieder und wir haben diese großen Berge an Büchereinsendungen gelesen und bewertet und diskutiert und haben dann den besten Liebesroman gekürt.
Darf das jetzt auch so, dürfen die jetzt ihren Roman auch so bewerben quasi? Hier, bester Liebesroman im Jahr 2022 oder ist das mehr so eine Auszeichnung halt, die eher so intern gilt?
Nee, Sie können schon sagen, Literaturpreis, Delia,
okay.
Das ist öffentlich, da werden Pressemitteilungen rausgegeben. Ja.
Frage ich jetzt mal so ganz blöd, gibt es da so ein objektives Kriterium, wenn man dann so ein Jurymitglied ist? Also ich glaube, wenn du den Roman liest, gefällt dir was anderes als mir? Ist ja immer so eine subjektive Wahrnehmung. Gibt es da so einen Fragebogen dann? Also
ja.
Wie oft küssen die sich oder finden die sich hinterher oder wie?
Nein, in dem Fragebogen steht nicht drin, wie oft küssen die sich, aber es gibt es gibt Kategorien, wonach man bewerten soll und kann. Und bei diesem Preis steht auch ganz klar die Liebesgeschichte im Vordergrund. Wenn jetzt ein Roman eingereicht wird, der ein Krimi ist, der als Nebenhandlung eine Liebesgeschichte ist, dann kann er ganz toll sein und ich kann den auch ganz gut finden, aber er wird diesen Preis nicht gewinnen. Also die Liebesgeschichte muss bei diesem Preis einfach im Zentrum stehen. Und das ist auch das Wichtigste. Und da muss es
Wahnsinn.
Gut geschrieben sein.
Ja, ja. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es tatsächlich sowas gibt. Also das überrascht mich komplett. Also dass es da so ein...
Kriterien?
So Kriterien, ja, nee, dass es Kriterien gibt, aber dass es einen Preis gibt, dass es eine Vereinigung gibt, also das fand ich wirklich jetzt spannend, so dass man sagt, so wir wollen wirklich dieses Genre des Liebesromans sozusagen pushen, aufwerten und die Autorinnen und Autoren darin auch bestärken in ihrer Arbeit. Finde ich ganz toll, aber das ist halt so, Liebesroman, da denke ich mal so, schnulze hier, schnulze da, dann bin ich auch direkt beim Schlagersänger oder sowas. Aber die haben ja auch ihre eigene Lobby und sowas. Ne? Also es gibt ja eben auch das Publikum, was es ja haben möchte. Ne? Würde denn dein Roman jetzt zum Beispiel die Legende der Reliquie auch als Liebesroman durchgehen oder ist es der klassische historische Roman? Weil die Liebesgeschichte fand ich natürlich jetzt auch sehr schön dabei. Ne? Waren ja mehrere Liebesgeschichten sogar. Ich will ja nicht so viel verraten, aber war ja richtig schön gemacht eigentlich so auch zwischendurch. Sehr romantisch auch.
Ein Liebesroman ist eigentlich ein Roman. Das hatte eine Autorenkollegin schön erklärt. Wenn ich die Liebesgeschichte aus dem Roman rausnehme und der Roman fällt in sich zusammen, dann ist es ein Liebesroman.
Ah, verstehe.
Wenn ich den Roman habe und ich nehme die Liebesgeschichte raus und der Roman funktioniert immer noch, dann ist es kein Liebesroman. Ja, und
das ist ein gutes Kriterium, ja.
Ja, zu dem Preis, es gibt ja auch zum Beispiel einen Preis für historische Literatur. Homer schreibt den Preis für die historischen Romane aus. Dann gibt es noch einen Fantastikpreis. Es gibt Syndikat schreibt den Krimi-Preis aus. Es gibt noch den Glauser-Preis. Also es gibt ja ganz, ganz viele Literaturpreise. Und dann kann man gucken, wo passt mein Roman rein? Wo kann der vielleicht mal eingesendet werden vom Verlag? Und vielleicht hat man da eine Chance. Ja.
Okay. Hm. Ja, und ist natürlich auch dann gut öffentlichkeitswirksam, ne? Wenn man da so ein bisschen so einen Preis mal eingeheimst hat. Ne? Drücke ich dir auf jeden Fall fest die Däumchen, ne? Dass das bei dir auch noch kommt. Jetzt warst du ja gerade in, ja, Entschuldigung.
Letztes Jahr konnte ich ja nicht einreichen, da war ich ja in der Jury.
Ja, ja, genau. Ja,
genau. Zumindest bei dem Preis.
Das ist ein echter Wettbewerbsnachteil.
Ja.
Jetzt warst du ja gerade in der Buchmesse in Leipzig.
Genau.
Und ich habe da so ein paar Bilder auf Social Media gesehen, die du da so veröffentlicht hast. Da warst du, glaube ich, auch bei deinem Verlag. Beim Verlagsstand habe ich dann mal gesehen.
Genau.
Dann gab es ja so Autorentreffen oder Autorinnentreffen. Also wenn man jetzt so als Autor auf so eine Buchmesse geht, ne, das ist ja auch eine Publikumsmesse, ne? Da kommen da auch ganz normal, oder ist das nur Fachjury? Nee, auch Publikum, nee, ne?
Auch Publikum, ja.
Weil ich war noch nie auf der Leipziger Buchmesse, ich war schon ein paar Mal auf der Frankfurter Buchmesse, ne, so als Gast und bin dann so von Verlag zu Verlag gegangen und das ist ja der Wahnsinn, was da alles ausgestellt wird. Und jetzt so Leipzig, jetzt bist du da als Autorin. Kann man dann im Prinzip frei entscheiden, was man da macht oder wie gestaltest du das dann so? Oder hast du Lesungen oder bist du vom Verlag eingespannt oder schlenderst du da rum oder triffst du dich mit Fans oder wie muss man sich das so vorstellen, wenn man so ein paar Bücher schon am Start hat und du hast ja auch, herzlichen Glückwunsch, 1000 Follower auf Instagram jetzt geknackt.
Ja, seit heute. Ja,
also genau, seit heute. Und insofern zeigt das ja, dass du da auch eine Fangemeinde schon hast. Trifft man sich dann da auch auf solchen Buchmessen oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt so als Autorin auf der Leipziger Buchmesse bist?
Ja, ich plane natürlich vorher ganz viel. Ich kenne das auch, dass ich früher mal durch Frankfurt geschlendert bin und ich hatte kein Ziel und keinen Plan und war planlos und das hat auch nicht viel gebracht. Ja. In Leipzig war ich jetzt auch vor allen Dingen als Dozentin unterwegs. Ich war auf der Leipziger Autorinnenrunde, so nennt sich das, am Samstag ein ganzer Tag Veranstaltung und da war ich mit einer anderen Autorin und Dozentin Hanna Aden und wir haben eine Tischrunde gehabt zum Thema Exposé schreiben. Das war sehr erfolgreich und damit war mein Samstag quasi schon voll. Abends war dann Essen gehen mit den Delia-Autoren und Austausch. Und am Freitag sind wir angekommen. Dann war erst Preisverleihung von Delia. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich eine Bloggerin getroffen und eine ehemalige Mitarbeiterin von meiner Agentur, die jetzt Lektorin ist. Und man hat sich ausgetauscht. Ich habe andere Autorinnen getroffen. Und dann war es schon echt knapp. Ach so, meine Literaturagentin habe ich auch noch getroffen, sehr zufällig in der Straßenbahn. Das wäre auch sehr, sehr schön. Dann hatten wir mal 20 Minuten zum Quatschen, was man ja sonst nicht so hat. Und dann sind wir schnell zurück ins Hotel, haben unsere Koffer dahin gebracht und dann sind wir weiter und sind zu einer Lesung gefahren, weil Leipzig immer ein super Lesungsangebot hat. Leipzig liest, nennt sich das. Und im ganzen Stadtgebiet auf der Buchmesse sind so viele Lesungen. Ich hätte mich über Delia auch um eine Lesung bemühen können, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich nicht genau wusste, wann, weil das so vollgepackt war. Ich war von Freitagmittag bis Sonntagmittag da und dann wäre die Frage gewesen, wann hätte ich noch für eine Lesung bereitgestanden. Und das ist ja auch immer mit Aufwand, Aufregung und das andere war auch aufregend. Und dann hätte ich gar nichts als Konsument mitbekommen. Ich war sowieso nur Freitagnachmittag auf der Buchmesse, um mal zu stöbern. Da habe ich gar nicht so viel von dem ganz normalen Geschehen mitbekommen, weil der Samstag quasi schon dicht war. Also Planung. Okay. Vorher planen, was will man sehen, wenn man zur Buchmesse fährt. Das ist das
auch. Das kann ich auch. Also wir haben ja auch den Fehler gemacht damals bei der Frankfurter. Wir sind einfach losgegangen und ich hatte mich auch ein bisschen vertan. Ich wusste nicht, dass das so groß ist. Und man ging dann von Messehalle zu Messehalle, man hat sich total verlaufen. Immer waren wir in so einer Kochsendung, ja, wo ein Kochbuch vorgestellt wurde, weil wir mal sitzen wollten. Und da fing der gerade an zu kochen. Ich sag, komm, wir setzen uns erstmal hin, gucken den dabei zu. Und dann endete das im Desaster, weil er den Herd nicht bedienen konnte. Das war so ein komischer Herd. Und der hat den immer, statt kochen, hat er immer ausgemacht und angemacht und brauchte immer Hilfe. Das war eigentlich ziemlich chaotisch, aber es war unterhaltsam. Aber ansonsten, danach waren wir da, haben immer gesagt, okay, wir wollen da und dahin, das wollen wir uns anschauen und dann machte das auch Sinn, absolut. Ja. Und wenn du sagst, Leipzig ist sogar da noch, auch in der ganzen Innenstadt dann auch noch Programm, ja, dann musst du dich ja organisieren, klar.
Ja. Konkurrenz zu Helene Fischer und Fußballspiel. Also die Straßenbahnen waren übervoll. Als wir zur Lesung gefahren sind, standen wir dicht an dicht und wir dachten, es geht nicht mehr enger. Dann hielt die Bahn und da kamen
die Fußballfans.
Nein, da kamen die von Helene Fischer. Also drückten sich, weiß ich nicht, mit 10 Mann da rein. Ja. Das war der Wahnsinn. Und dann habe ich gefragt, wo wollt ihr denn hin? Helene Fischer, okay.
Ja,
also okay. Sowas hat man in der großen Stadt natürlich dann auch noch. Ja, andere Veranstaltungen.
Ja, jetzt hast du ja jahrelang im Prinzip deine schriftstellerische Tätigkeit schon ausgeübt und deine Leidenschaft auch da sozusagen kreativ umgesetzt. Jetzt habe ich gelesen, du bietest auch Schreibwerkstätten, Coachings und Lektorate an. So, ja. Beim Thema Coaching, das würde mich mal so interessieren. Worum geht's da? Ist es dann so, dass da welche sind, die sagen, Mensch, ich möchte schreiben, ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll? Oder was sind das für Coachings, die du anbietest? Was steckt dahinter?
Ganz oft haben Autoren schon einen ersten Roman geschrieben oder sind dabei oder ja, schreiben den zweiten oder wie auch immer und möchten dann ein Coaching zu den Figuren oder wie schreibe ich ein Exposé, um mich bei einer Agentur zu bewerben oder ich brauche ein Lektorat, damit der Text besser wird, um mich beim Verlag zu bewerben. Genau, und entweder ich mache das am Text oder ich mache ein Zoom-Meeting mit denen und ja, guck dann mit denen, wo es hakt und wie man die Geschichte noch besser machen kann.
Und das ist dann aber bundesweit, ne? Die kommen dann von überall dann wahrscheinlich her, ne? Oder ist das auch hier auf NRW oder so bezogen?
Nee. Das Coaching, das läuft online und per Mail und das ist bundesweit.
Welche Projekte stehen bei dir jetzt an? Also ich habe gehört, es kommt ein Roman aus den 50ern. Ja, der ist schon fertig, aber wir dürfen noch nichts erzählen.
Genau.
Dann stehen wahrscheinlich jetzt, wenn der schon fertig ist, stehen ja schon weitere Projekte an. Da darfst du wahrscheinlich auch noch nicht so viel von erzählen. Hast du denn noch ein paar Ideen, so wo du sagst, die und die Sachen habe ich noch vor? Oder bist du gerade in der Recherchearbeit? Wo stehst du da gerade so?
Ich stehe gerade in der Recherchearbeit und dann kommt bald Figurenentwicklung und Exposé schreiben und werde mich mit meiner Agentin nochmal austauschen. Und ja, in der Phase stehe ich gerade wieder was Historisches und wieder eine andere Zeit und es ist wieder total spannend, sich da einzuarbeiten.
Okay, es gibt ja auch eine Fachzeitschrift für angehende Autoren oder Autorinnen, die schon unterwegs sind, die Federwelt.
Ne? Genau.
Zeitschrift für Autorinnen und Autoren. Und im Aprilheft gibt es einen schönen großen Gastbeitrag von dir zum Thema Autorenmarketing auf Instagram. Ne? Also mehrere Seiten, wo du das mal so schilderst. Weil das fällt mir auch sehr positiv auf. So dein Internetauftritt, sehr professionell, Social Media, du, sag ich mal, bist für die Leute da, die sich für deine kreative Ader da interessieren oder die ein Buch gelesen haben oder sich mit dir auch austauschen wollen. Jetzt nimmt das ja viel Zeit in Anspruch, aber wenn ich das richtig verstanden habe, auch das kann man gut strukturiert angehen, indem man sagt, ich mache mir auch da einen Plan, wann ich eigentlich wie was kommunizieren möchte, um da mal so ein bisschen Druck aus dem Tagesgeschäft zu nehmen. Ne? Oder wie gehst du da so um? Bist du nur auf Instagram? Nee, auf Facebook bist du auch. Und auf Twitter sehe ich, bist du auch noch. Ne?
Ja, ich bin vorwiegend auf Instagram aktiv. Ich habe aber auch einen Facebook-Account und einen Twitter-Account, wobei ich den Twitter-Account nicht bespiele mehr. Also da kann man mich anschreiben, aber ich werde nicht mehr antworten.
Ja.
Man muss sich einfach so ein bisschen organisieren und auch so den Fokus drauf richten, weil alles kann man einfach nicht.
Ja.
Und Instagram macht mir Spaß. Da bekomme ich viele Reaktionen, viele Rückmeldungen auch von den Lesern und da ist der Austausch auch unter den Autoren toll. Facebook bespiele ich auch manchmal und da bin ich auch oft noch, weil da auch andere Gruppen laufen, wie zum Beispiel von Delia. Aber bei Facebook bekomme ich auch nicht mehr so die große Resonanz, beziehungsweise bei Facebook habe ich eigentlich nur Kontakte, die ich auch persönlich wirklich kenne. Also alte Arbeitskollegen. Ich habe früher mal Handball gespielt, vom Handball oder früher von der Schule. So.
Und Schützenverein im Sauerland.
Nee, im Schützenverein war ich nicht. Aber beim Handball. und auf Instagram erreicht man auch Leserinnen, die man halt persönlich nicht kennt. Und es ist auch wirklich so, dass ich bei meinen, wenn ich dann was erzähle über das Buch, ich erzähle halt auch nicht nur, kauft mein Buch, sondern viel drumrum. Also was Recherchedetails oder was mein Autorenleben angeht, über meine Figuren, interessante Dinge. Bei dem neuesten Roman, meinem Reliquienhändler, habe ich oft so Sprichwörter erklärt, das kam gut an. Wo haben die ihre Herkunft im Mittelalter? Was bedeutet das eigentlich oder wo kam das her? Dass meine Follower einfach einen Mehrwert durch meine Beiträge haben und auch was erfahren dadurch. Ja, das ist ganz wichtig. Und genau, in dem Artikel in der Federwelt habe ich einmal beschrieben, wie ich meinen Plan mache. Also wenn ein neues Buch veröffentlicht wird, habe ich einen Plan, was will ich auf Instagram posten, um quasi auch mein Buch zu bewerben, aber auch um neugierig zu machen. Und dann schreibe ich auf, welche Oberthemen könnte ich angehen. Also Figurenvorstellungen, vielleicht mal ein Textschnipsel aus dem Buch, Recherchedetails, sowas. Und dann schreibe ich wirklich für 3 Monate, für jeden Tag auf, was poste ich. Die Figur, dieses historische Detail und so. Oder an dem Ort war ich. Und dann plane ich das vorher. Ich mache die Bilder vorher. Ich schreibe die Texte vorher. Das ist enorm viel Arbeit. Also da sitze ich dann so 3 Wochen mindestens dran. Und dann kann ich aber jeden Tag, habe ich das quasi fertig und kann das hochladen und posten und habe dann an den Tag keinen Stress und kann was anderes machen. Ja.
Ja, finde ich toll, weil, ich sag mal, das zeigt ja jetzt eben auch, ne, das Aktivitätenniveau, also gerade bei Instagram wird man ja auch eher mal weitergereicht und vorgeschlagen, wenn man auch sehr aktiv ist. Und 1000 Follower, das ist ja schon mal was. Also ich merke selber, wie mühsam das ist, da Aktivität hochzuladen und muss einem eben auch Spaß machen. Ne? Aber ich fand es bemerkenswert, dass man das auch wieder mit einem Plan hinterlegen kann, ne? Dass man da durchaus auch mal mit System rangehen kann. Und das hilft mit Sicherheit auch ganz vielen anderen Autorinnen und Autoren weiter, die jetzt ja auch ihre Bücher da irgendwo mal promoten wollen und auch nicht jeder hat ja direkt einen Verlag. Viele machen das ja auch im Eigenverlag oder sowas mit einer kleinen Auflage erstmal. Und insofern sind sich, glaube ich, alle dankbar darüber, dass da mal Leute erzählen, guck mal hier, das ist mein Weg, probier den doch auch mal aus, ne?
Ja.
Also quasi auch da Coach.
Ja, das auch. Also für alle angehenden Autorinnen kann ich diese Zeitschrift nur empfehlen. Also da gibt's Tipps auf unterschiedlichen Ebenen und für alle unterschiedlichen Bereiche.
Ja. Bettina, genau. Letzte kurze Frage. Wo siehst du dich so in 5 Jahren?
Ja, wo ich mich in 5 Jahren sehe.
Ich hoffe noch in Hahn.
In Hahn auf jeden Fall und mit ganz vielen neuen Büchern.
Dann wünsche ich dir da ganz viel Ideen und ganz viele tolle Recherchen.
Danke.
Ich finde es auch toll, dass du eben rausgehst und dir die Städte dann auch, so die Hauptschauplätze mal erklären lässt von Leuten, die da leben oder die sich mit der Stadtgeschichte beschäftigt haben. Viel Spaß wünsche ich dir dabei. Mhm. Ich werde deinen Weg hier weiterverfolgen. Und wie gesagt, ich habe ja noch ein schönes Buch vor mir. Die Erinnerung riecht nach gelben Kamelien. Ich bleibe da dran und ja, hoffe, dass das genauso ein spannendes Buch ist wie Der Reliquienhändler.
Das Buch Die Erinnerung riecht nach gelben Kamelien habe ich mich mit mehreren Zeitzeuginnen aus dem Zweiten Weltkrieg unterhalten. Unter anderem zwei aus Hahn, die mir freundlicherweise was erzählt haben. Also nicht nur die Stadt Hahn kommt drin vor, sondern zwei Zeitzeuginnen aus Hahn haben mir was erzählt von früher.
Bettina, ganz lieben Dank für deine Zeit heute, für das Gespräch.
Ja, gerne.
Wir sind schon am Ende unserer Geschichte angekommen. Ganz lieben Dank.
So schnell.
Und nochmal viel, viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Und auch für dich und deinen Podcast. Ne?
Dankeschön.
Also hört den Podcast hier, nicht nur meine Sendung, sondern auch alle anderen aus der Gartenstadt Hahn.
Ja. Vielen Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.